Willkommen auf den Wellen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová zur Wochenschau. Drei Themen haben das politische Geschehen in Tschechien in der vergangenen Woche dominiert. Die Präsidentenwahl, die Irak-Krise sowie die tschechisch-deutschen Beziehungen. Im spanischen Saal der Prager Burg sind am Mittwoch beide Kammern des tschechischen Parlaments zusammengekommen, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Nach der offiziellen Eröffnung trat Präsident Václav Havel mit einer kurzen Ansprache vor die Abgeordneten und Senatoren. Seinen eigenen Worten zufolge wolle er zu den grundlegenden Fragen der Innen- und Außenpolitik auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht schweigen. Im Anschluss daran legten die vier Präsidentschaftskandidaten, Jaroslav Bureš für die Sozialdemokraten, Petr Pidhart für die Christdemokraten und Unionisten, Václav Klaus für die Demokratische Bürgerpartei und Miroslav Křiženecký für die Kommunisten, ihre Positionen hinsichtlich des Präsidentenamtes dar. Bei der anschließenden Präsidentenwahl ist auch beim dritten Wahlgang keine Entscheidung gefallen. Weder der Kandidat der Demokratischen Bürgerpartei Václav Klaus noch der christdemokratische Kandidat Petr Pidhart erreichten die notwendige Stimmenmehrheit. Die zweite Wahlrunde mit erneut maximal drei Wahlgängen und gleichen oder anderen Kandidaten wird am 24. Januar stattfinden. Die tschechische Regierung hat am Montag einer Beteiligung des Landes an einem möglichen Krieg gegen den Irak unter Vorbehalt zugestimmt. Prag werde sich beteiligen, wenn ein entsprechendes UN-Mandat vorliegt oder der Irak von sich aus Massenvernichtungswaffen einsetzt, so der Regierungsbeschluss. Am Donnerstag hat die obere Kammer des tschechischen Parlaments die Beteiligung Tschechiens an einer eventuellen Militäraktion gegen den Irak gebilligt. Der Senat stimmte der Stärkung der Anti-ABC-Waffeneinheit, die derzeit in Kuwait stationiert ist, zu. Im Abgeordnetenhaus wurde der Regierungsvorschlag erst nach einer heftigen Debatte am Freitag unterstützt. Präsident Václav Havel reiste am Freitag zu einem eintägigen Abschiedsbesuch nach Deutschland. In Berlin traf er mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Bundespräsident Johannes Rau zusammen und verlieh staatliche Auszeichnungen an 5 Persönlichkeiten, die sich um die Beziehungen beider Länder verdient gemacht haben. Bereits am Dienstag ist der tschechische Außenminister Cyril Svoboda mit seinem deutschen Amtskollegen Joschka Fischer in Berlin zusammengetroffen. Beide Minister bezeichneten die Streitigkeiten, die sich im Vorjahr erneut rund um die sogenannten Beneš-Dekrete entsponnen hatten, als überwunden. Der Prag-Besuch, den der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder im Gefolge der damaligen Auseinandersetzungen im März des Vorjahres abgesagt hatte, soll voraussichtlich in diesem März nachgeholt werden. Zum Abschluss unserer Wochenschau noch weitere Themen. Der Immunitätsausschuss des tschechischen Senats hat dem Oberhaus des Parlaments offiziell empfohlen, die Immunität des Senators Wladimír Železný aufzuheben und diesen zur Strafverfolgung freizugeben. Železný, er ist auch Direktor des Privatfernsehsenders Nova, wird in mehreren Fällen strafrechtlich verfolgt, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Gläubigerschädigung und Steuerhinterziehung. Das tschechische Statistische Amt hat eine korrigierte Handelsbilanz des dritten Quartals letzten Jahres veröffentlicht. Nach den korrigierten Angaben belief sich das Handelsbilanzdefizit im dritten Quartal nur auf 35,2 Milliarden Kronen und nicht auf 73,9 Milliarden, wie bisher angeführt wurde. Soweit die Wochenschau.
In diesen Tagen sind die tschechischen Medien voll mit Berichten über die Wahl eines Nachfolgers von Václav Havel im Amt des Präsidenten. Im Vorfeld der Wahl meldeten sich jedoch auch die tschechischen Monarchisten mit ihren Forderungen zu Wort. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Schauplatz von Robert Schuster.
Schauplatz. Mittwoch vergangene Woche unternahmen Tschechiens Abgeordnete und Senatoren den Versuch, einen neuen Präsidenten zu wählen. Keiner von den vier ursprünglichen Bewerbern konnte jedoch in den drei durchgeführten Wahlgängen die förderliche Mehrheit erreichen. Somit muss die Wahl innerhalb der kommenden 4 Wochen wiederholt werden. Auch dann wird natürlich keinesfalls sicher sein, dass es gelingen wird, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Tschechien könnte also für eine gewisse Zeit ohne seinen höchsten Repräsentanten dastehen. Eine Situation, die nach der Meinung von Kritikern einer Parlamentswahl des Präsidenten künftig vermieden werden könnte, etwa durch die Einführung einer Direktwahl, wie es sie in zahlreichen Ländern Mitteleuropas gibt. Einen weitaus radikaleren Vorschlag brachten in diesen Tagen die tschechischen Monarchisten ein. Auf einigen Happenings und einem großen Rockkonzert in der Prager Luzernerhalle forderten sie, wie nicht anders zu erwarten, gar die Abschaffung des Präsidentenamtes und die Wahl eines Königs durch das Parlament. Zur Begründung gaben die Monarchisten an, dass sich das höchste Staatsamt nicht als Spielball verschiedener Partei- und Politikerinteressen eigne und von jemandem ausgeübt werden sollte, der sein ganzes Leben auf die Repräsentation des Landes vorbereitet wurde. Die undurchsichtigen Verhandlungen der Politiker und deren Parteien während des ersten Wahlgangs vom vergangenen Mittwoch und deren Falschen um jede Stimme scheinen somit einen der Hauptvorbehalte der Monarchisten zu bestätigen. Radio Prag unterhielt sich im Folgenden mit dem Historiker und Schriftsteller Petr Placák, der zu den bekanntesten Sprechern der tschechischen Monarchiebewegung gehört. Wie beurteilt er den bisherigen Verlauf der Präsidentenwahl?
Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht den Sinn des Präsidentenamtes im heutigen Verfassungssystem, weil alle zwar meinen, dass das eine ausgesprochen repräsentative Funktion ist, und dabei waren alle Kandidaten von Parteien nominiert und sind mit mehr oder weniger klarem Programm angetreten. Das ist doch absurd. Da sagen die Kandidaten auf der einen Seite, sie wollten den ganzen Staat vertreten, sind aber parteiisch. Diese Situation ist meiner Meinung nach völlig absurd.
Erstmals traten die tschechischen Monarchisten noch vor der Wende in Erscheinung, als sie unter der Bezeichnung České děti, auf Deutsch böhmische Kinder, ein Manifest veröffentlichten, in welchem das Ende des kommunistischen Systems und die Wiedereinführung der Monarchie gefordert wurde. Von der Mehrheit unter der Bevölkerung werden jedoch solche Forderungen bislang eher belächelt, wie eine kürzlich von der Inlandsredaktion des tschechischen Rundfunks durchgeführte Umfrage zeigte. Die Jüngeren unter den Befragten reagierten auf die Frage, ob sie einer Wiedereinführung der Monarchie zustimmen würden, zurückhaltend bis leicht positiv. Die mittlere und ältere Generation lehnte jedoch diese Idee grundlegend ab. Wie wollen also die tschechischen Monarchisten angesichts eines seit mehr als 80 Jahren fest verankerten Republikanismus Unterstützung für ihr Vorhaben bekommen? Petr Placák meint dazu im Folgenden:
Es gibt natürlich schon eine Art mentale Blockade in dieser Frage, aber das hängt eher damit zusammen, dass die Menschen sich fast ausschließlich um ihre täglichen Dinge kümmern, wobei Angelegenheiten mit einer längerfristigen Zeitbezogenheit ihnen als völlig unreal und unaktuell vorkommen. Die Idee des böhmischen Königreiches ist aber nichtsdestotrotz immer gegenwärtig, sei es in verschiedenen Bauten der Geschichte. Und nicht zu vergessen, als es vor 10 Jahren zur Trennung zwischen Tschechen und Slowaken gekommen ist, standen die Menschen bei frostigen Temperaturen stundenlang Schlange, nur um einen Blick auf die tschechischen Kronjuwelen werfen zu dürfen. Für mich bedeutet das also mehr als nur ein schönes, mit Edelsteinen geschmücktes Stück Gold.
In erster Linie geht es den Monarchisten, so Placák weiter, nicht darum, eine bestimmte Politik durchzuführen, sondern die Idee des böhmischen Königreichs mit neuem Leben zu erfüllen. Das Königreich wäre stets ein Symbol von Freiheit und Unabhängigkeit des Landes gewesen. Ebenso hätte es auch die nationale Identität garantiert. Ziel der Monarchisten sollte es, also laut Placák, vielmehr sein, in der Bevölkerung dieses Bewusstsein zu stärken und vielleicht auch eine Alternative für die Zukunft aufzuzeigen. Obwohl die tschechischen Monarchisten, wie bereits erwähnt, schon vor 1989 auf sich aufmerksam machten, ist es in der Folgezeit um sie still geworden und traten seither nur vereinzelt auf. Warum versuchten die Monarchisten nicht zum Beispiel, sich als eigenständige politische Kraft in der tschechischen Politik zu etablieren? Dafür führt der Historiker Petr Placák eine einfache Begründung an.
Na, weil jene Monarchisten, die ich persönlich kenne, starke Individualisten sind. Es sind also keine Leute, die sich in irgendwelche festgestickte Strukturen einordnen ließen und unentwegt Druck ausüben würden. Viele von denen sind Künstler, Schriftsteller und kommen deshalb nur von Zeit zu Zeit zusammen. In Tschechien gibt es eine monarchistische Partei, die sich Böhmische Krone nennt und die Wiedererrichtung eines Königreiches im Programm hat. Aber diese ist leider nicht ausreichend aktiv, um überhaupt von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
Obnovu Českého království, ale není bohužel nějak o ní moc slyšet.
Dem Ziel, eine konstitutionelle Monarchie in Tschechien errichten zu wollen, haben sich gleich mehrere Gruppen verschrieben. Wie doch in solchen Fällen oft üblich, gibt es unter ihnen fast gar keine Zusammenarbeit. Kann man also überhaupt sagen, wie viele Mitglieder diese Gruppen zusammen haben? Bei der BAZAG versucht eine Einschätzung.
Also in diesen Gruppen lassen sich einige hundert bis tausend Anhänger finden. Aber ich meine, dass die Idee des böhmischen Königreiches, die eigentlich maßgeblich im Jahre 1848 zum Tragen kam, als auf dem Gebiet der böhmischen Länder die moderne Politik entstanden ist, sich alle politischen Richtungen das Ziel setzten, die Unabhängigkeit des böhmischen Königreiches wiederherzustellen, und zwar entweder im Rahmen des Habsburgerreiches oder aber als selbstständigen Staat. Und auch das spätere politische Programm spielte sich in diesem Rahmen ab. Auch die erste tschechoslowakische Republik 1918 lehnte sich stark an diese historische Argumentation an. Ich meine, wir sollten diesen Grundsätzen treu bleiben, und es liegt nur an uns, ob wir damit was anfangen oder es bleiben lassen.
Eine der meistgestellten Fragen, die die Monarchisten im Zusammenhang mit ihren politischen Zielen bekommen, ist die Frage nach der Herkunft eines künftigen tschechischen Königs. Viele lehnen die Idee einer konstitutionellen Monarchie auch aus dem Grund von vornherein ab, weil sie befürchten, dass das automatisch zu einer Rückkehr der Habsburger führen müsste. Wer sollte also gemäß den Vorstellungen der Monarchisten auf den tschechischen Thron Platz finden? Abschließend kommt noch einmal Petr Pacák zu Wort.
Nach der alten böhmischen Landesverfassung, die jedoch nicht niedergeschrieben war und sich aus mehreren Gesetzen zusammensetzte, oblag die Wahl eines Königs für den Fall, dass es keine direkten Nachkommen gab, dem Landtag, also dem Parlament. Diese Vorgangsweise sollten auch wir einhalten. Was dessen Herkunft angeht, habe ich keine eindeutigen Präferenzen. Es sollte sich um ein Mitglied der bestehenden europäischen Königsdynastien handeln. Diesen Weg wollte übrigens auch einer der Väter der Tschechoslowakei beschreiten, deren späterer Präsident Masaryk, der zu Beginn des Ersten Weltkriegs überlegte, die böhmische Krone jemandem aus der englischen, dänischen oder belgischen Königsfamilie anzubieten. Das wäre ein idealer Weg, denn wenn wir uns bei der Suche nur auf heimische Kandidaten beschränken würden, kämen wir zu keinem eindeutigen Ergebnis. Und seine Hauptaufgabe wäre, das Land nach außen zu vertreten und zu einigen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Schauplatzsendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und auf ein Wiederhören freuen sich
Gerald Schubert
und Robert Schuster.
Im nun folgenden Feuilleton beschäftigt Silja Schultheiß das Normalitätsverständnis einiger Tschechen.
Das Normale, fragt mich die Verkäuferin im Tabakladen, als ich ein Paket Toilettenpapier verlange. Dieses da in der Auslage, wiederhole ich meine Bestellung und deute in Richtung Schaufenster. Das Gewöhnliche oder das Bessere, insistiert sie und mustert mich dabei forschend. Das weiße Papier, das sie dort ausgestellt haben, reagiere ich unwirsch und bekomme schließlich, was ich möchte. Ich bezahle und verlasse ärgerlich den Laden. Normal, als wenn es normaler wäre, das harte, schmutzig-graue Klopapier, das Gewöhnliche halt, zu benutzen, als weiches Weißes. Ich hasse Haarspaltereien, aber die geschilderte Episode, so banal sie erscheinen mag, ist für mich nicht nur ein x-beliebiges Beispiel für unterschiedliche Sprachempfinden. Ich erkenne daran eben jenen Hang zur Gleichmacherei, der einem hierzulande gar nicht so selten begegnet. Hat man als Gast in der Kneipe einen Sonderwunsch, bekommt man mitunter doch sehr deutlich zu spüren, dass dieses Abweichen von der Norm nicht eben als angenehm empfunden wird. Ein Verhalten, das von dem individualistischen Verständnis vom Kunden als König meilenweit entfernt ist. Aber um den König geht es nicht. Was mich stört, ist der bequeme Rückzug auf eine konsensfähige, vermeintlich normale Mittelposition, von der aus betrachtet jegliche Abweichung als sonderlich bzw. dekadent bewertet wird. Vor 2 Jahren zog ich, mitten in der Fernsehkrise, als Zehntausende auf den Prager Straßen für die Medienfreiheit demonstrierten, nach Prag und fragte den ersten Menschen, der mir hier begegnete, neugierig, wie es um das Fernsehen stehe. »Aber ich bitte Sie«, winkte der Taxifahrer ab, »den normalen Tschechen interessiert diese Krise doch gar nicht.« Die unhinterfragte, vielfach unbewusste Gleichsetzung von normal und gut bzw. richtig und vor allem deren Kehrseite – Alles, was nicht normal ist, kann auch nicht gut und richtig sein, ist es, die mich stört. Denn so normal diese Gleichsetzung während der Normalisierung der 70er Jahre war, so wünschenswert wäre jetzt eine Hinterfragung dieses Normalitätsverständnisses.
Seit 2 Jahren gibt es eine Kulturzeitschrift für Mitteleuropa mit dem Namen Kafka. Im heutigen Kultursalon von Martina Czocke hören Sie ein Interview mit deren Chefredakteurin Inke Brodersen und erhalten einen Überblick über die bisher erschienenen Ausgaben sowie das Profil der Zeitschrift.
Eine Kulturzeitschrift für die Mitte Europas. Das ist das vielversprechende und zweifellos zeitgemäße Ziel der Zeitschrift Kafka. Die Europäische Union vervollkommnet sich in nächster Zeit um ihre mittel- und osteuropäischen Länder. Deren Kultur bereichert die westlicher gelegene Welt schon seit längerem. Man denke nur an Namen wie Kafka oder Kundera, Miloš Forman oder Sándor Moroj, um nur einige zu nennen. Die Zeitschrift Kafka widmet sich dezidiert Mitteleuropa und meint damit Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn. Es ist noch eine relativ junge Zeitschrift. 8 Ausgaben sind bisher erschienen. Gleichwohl kann man sie jetzt schon in eine Reihe mit Du und Mare und Zeitschriften stellen. Der Themenhorizont von Kafka umfasst ein weites Spektrum. Hören Sie dazu die Chefredakteurin der Zeitschrift Inke Brodersen.
Wir haben in den ersten 8 bisher erschienenen Nummern von Kafka Themen behandelt wie Europa, aber auch ein Thema wie Heimat, was sicherlich auch ein Thema ist, das zu manchen Verwerfungen und Brüchen zwischen den Ländern beigetragen hat in der Vergangenheit, aber auch ein Zukunftsthema wie Bildung. Was kennzeichnet dann möglicherweise eine europäische Bildungsidee? Oder ein nächstes Thema bei uns wird jetzt sein Wasser. Wir haben aber auch die Zukunft der Religion behandelt oder den Generationenkonflikt. Also das Spektrum ist sehr breit angelegt.
Kafka ist das Missing Link, mit dessen Hilfe Europa nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell eine Einheit werden soll. Die Zeitschrift bietet mitteleuropäischer Kultur eine Bühne, in der auch das Bühnenbild ansprechend erscheint. Jede Ausgabe enthält Werke eines Künstlers oder Fotografen. Einige Hefte haben nahezu Katalogqualität und zeigen beispielsweise Fotos der namhaften tschechischen Fotografen Josef Sudek und František Drtikol oder Grafiken von Dušan Kalaj. Inhaltlich ist die Zeitschrift vielseitig, wobei jede Ausgabe einem bestimmten Thema gilt.
Es ist eine Kulturzeitschrift, geht aber in seinem Selbstverständnis häufig dann über einen eng gefassten Kulturbegriff hinaus. Wir versuchen eigentlich so eine Melange hinzukriegen zwischen auch sehr politischen Beiträgen, literarischen Beiträgen, die allerdings literarische Essays und keine fiktionalen Texte sind, haben aber auch in jedem Heft beispielsweise eine Rubrik enthalten, die wir Stichwort Europa nennen, also ein sehr sachlich nüchternes Stichwort in der Regel. Und bemühen uns aber auch um Lebensgeschichten unter der Rubrik Porträt, also eine wichtige Person aus den Erscheinungsländern, die von einer gewissen, sei es literarischen, politischen oder historischen Bedeutung für die weitere Entwicklung dieser Länder gewesen ist.
Die erwähnten literarischen Essays stammen unter anderem von so renommierten Autoren wie Durst Grünbein, Hertha Müller, Jerzy Konrad oder der jungen, doch schon viel beachteten tschechischen Autorin Hanna Andronikova. Viele der Essays beschäftigen sich mit mitteleuropäischen Themen und Identitäten unter häufig sehr originellem Blickwinkel. Über das Verhältnis von Tschechen und Slowaken und deren Nationalhelden schreibt Juraj Alner im ersten Heft. Er bezieht sich darin auf Kafka und den slowakischen Volkshelden Janošik. Einen Räuber, der die Reichen bestahl, um sein Diebesgut mit den Armen zu teilen. Hören Sie daraus jetzt einen Auszug.
Kommen wir aber zu den Nachbarschaften. Was passiert, wenn Janošík Kafka begegnet? Diese kaum vorstellbare Situation veranschaulicht einen der Gründe für den Zerfall der Tschechoslowakei. Menschen wie Janošík springen übers Feuer, trinken lärmend in der Kneipe, die sie auf den Kopf stellen. Mit einem Lächeln machen sie das große Geld, das sie gleich wieder großzügig verjubeln. Menschen wie Kafka wagen es nicht, sich so einem Janoschik zu nähern. Sie können nicht trinken, können sich nicht einmal ordentlich amüsieren, lehnen sich nicht gegen die Obrigkeit auf, beobachten sie nur misstrauisch, verstohlen und aus sicherem Abstand. Janoschik und die Obrigkeit sind eine Welt. Sie gehören zusammen wie Plus und Minus. Sie machen mit Leuten wie Kafka kurzen Prozess. Man hat sich gegenseitig sowieso nichts zu sagen. Die Grenzen eines Kafka sind nämlich vertikal und kaum überwindbar. Seine Welt ist in niedere und höhere Beamte sowie die Obrigkeit unterteilt. Das Gericht bzw. das Amt lebt sein eigenes, geheimnisvolles Leben abseits der übrigen Welt.
Soweit ein Auszug aus dem Essay Janoschik und Kafka von Juraj Alner. Auf dem Weg nach Europa heißt das Heft, in dem dieser Text erschien. Andere Ausgaben gibt es unter anderem zu den Themen Brüche und Zäsuren, Migration, Amerikabilder und fremde Heimat. Die Redaktion der Zeitschrift bemüht sich dabei immer von bestimmten aktuellen Anstößen auszugehen, wobei ihr der Herausgeber alle Freiheit lässt, Themen zu setzen. Dabei geht es dann häufig um ein Wechselspiel aus aktuellem Anlass und einem möglichst grundlegenden Thema, das für die Vorstellung, wie man Europa gestalten soll, eine Rolle spielt. Hintergrund ist bei allem die anstehende Osterweiterung der Europäischen Union.
Das Goethe-Institut und Internationes haben sehr frühzeitig erkannt, dass man den Zusammenschluss Europas sicherlich nicht alleine über wirtschaftliche Zusammenhänge erfolgreich hinkriegen wird, sondern dass man auch so etwas wie Akzeptanz dafür erzeugen muss. Und das bedeutet in erster Linie, ein kulturelles Forum zu schaffen, in dem man sich über verschiedenste Themen, vor allen Dingen aber auch über seine Zukunftsvorstellung, wie dieses Europa eigentlich in Zukunft aussehen sollte, aber auch über Themen der Vergangenheit, die einem Verständigungsprozess im Wege stehen könnten, verständigen müsste. Und als ein solches Forum wurde Kafka gegründet und auch von Anfang an verstanden.
Seit nunmehr 2 Jahren besteht die Zeitschrift und das Konzept erweist sich als erfolgreich. Die neue Zeitschrift der Deutschen Kulturinstitute möchte die mitteleuropäische Moderne erneuern und sich auf die Suche nach der gemeinsamen Identität dieser Region begeben. Der Zeitpunkt für ein solches Projekt ist gekommen, schreibt Le Monde am 10. Mai 2001. In Zeiten eines oft ungenießbaren Häppchenjournalismus haben es Publikationen mit längerem Atem schwer. Aber es gibt sie. Und es gibt eine erfreuliche Neuerscheinung auf diesem ausgedünnten Markt, die Zeitschrift Kafka. Soweit WDR 5 Scala. Der Herausgeber der Zeitschrift ist die neu fusionierte Institution Goethe-Institut Internationales.
Und die Goethe-Institute sind ja in all diesen Ländern vertreten und haben von daher auch ein Interesse an einer Art Dialog, wobei sicherlich noch manches zu intensivieren wäre, was von der Arbeit dieser Zeitschrift wiederum kann in manchen Teilen zurückfließen in die Goethe-Institute und vice versa. Ja, das sind unsere Herausgeber, aber die Redaktion ist unabhängig und frei in ihrem Gestaltungsspielraum.
Soweit die Chefredakteurin der Zeitschrift Kafka. Die Redaktion von Kafka sitzt in Berlin-Mitte. Die erste Ausgabe erschien Anfang 2001. Das 9. Heft ist derzeit in Vorbereitung. Es ist dem Thema Wasser gewidmet. Aktueller Anlass war die sommerliche Flutkatastrophe. Das Heft soll einigen grundsätzlichen Fragen des Wassers nachgehen, vor allem aber der Frage, wie das Wasser des Lebens zu H2O, einem industriellen Rohstoff, wurde. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich in 5 Sprachen, Deutsch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch und Slowakisch. Bezogen werden kann sie bei den Goethe-Instituten Prag, Warschau, Budapest und Bratislava oder direkt im Abonnement bei Goethe-Institut Internationales, Kennedy Allee 91 bis 103 in 53175 Bonn. Das Jahresabonnement kostet 210 Kronen für Tschechien und 15 Euro für Deutschland. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon verabschieden sich
Gerald Schubert
und Martina Czocke.
Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Katrin Slieber. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do jižní Asie a západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe